Liebe Geschwister, werte Gäste, vor kurzem wurde ich während der Morgenandacht durch den Kalenderzettel ein Stück zurückgeführt in meine Jugendzeit. Bei mir ist sie noch nicht ganz so lange her wie bei manch anderem, aber so mittelalt bin ich ja auch schon, aus dem Mittelalter. Im Kalenderblatt war da zu lesen, dass am 12.11.1996 das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat, dass die Schützen und auch die übergeordneten Stellen für die Mauertoten bestraft werden können. Auch wenn diese zum Zeitpunkt der Tat im Rahmen des zurzeit geltenden Rechtes gehandelt haben. Ich wurde an eine Episode meiner eigenen Armeezeit erinnert. Wie die meisten, denke ich, unter euch wissen, war ich Soldat an der innerdeutschen Grenze. Andreas und Christian, glaube ich, auch. Es war da eine Begebenheit, ich war ja genau gegenüber von Lübeck an der Grenze. Ich bin da jeden Tag schön mit dem Hund spazieren gegangen und eines schönen Tages wollte mein Hund in ein Gebüsch und wollte da irgendwas. Ich dachte, da wäre ein Reh oder ein Hase und habe ihn mit Gewalt weitergezerrt und bin weitergegangen. Eine Stunde später war an dieser Stelle eine Festnahme. In den Jahren danach wurde ich manchmal gefragt, wie ich mich verhalten hätte, ob ich geschossen hätte. Darüber musste ich ziemlich nachdenken. Und was soll ich sagen? Zum damaligen Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich geschossen. Ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend in der DDR verbracht, so wie viele von uns. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass das die bestmögliche Gesellschaftsform ist. In der Schule, in den Medien, beim Sport, bei der GST und auch bei uns zu Hause wurde mir übereinstimmend dieses Denkmuster und Wertesystem vermittelt. Ich habe damals so viel Rotlicht genossen, ich müsste eigentlich im Dunkeln leuchten. Also, ich hätte wohl geschossen. Wäre das Recht gewesen? Wir heute sind schnell mit der Antwort. Natürlich nein. Und das stimmt auch selbstverständlich. Und der Bundesgerichtshof hat genau dies bestätigt. Unmenschliche Gesetze machen Unrecht nicht zu Recht. Über dieses Ergebnis der Rechtsprechung können wir heute dankbar sein. Und ich als Person bin auch froh, dass mir die Situation erspart blieb. Ich möchte vielleicht auch noch einmal an den Zerfall des Dritten Reiches und an die nachfolgenden Nürnberger Prozesse erinnern. Dort sind auch Menschen verurteilt worden, die im Einklang mit den damaligen Gesetzen gehandelt haben. Das ist ein Satz, der wird uns so ein bisschen anders, ne? Wenn wir an all die Gräueltaten denken, aua, aua. Aber auch viele Christen haben sich verführen lassen. Es waren viele Mitglieder der NSDAP, habe ich mir erzählen lassen. Ich weiß es auch aus den Erzählungen älterer Geschwister, dass auch sie Soldaten waren. Also das gleiche Spiel, dieselben Fragen. Also während der Nürnberger Prozesse wurden Menschen verurteilt, die im Rahmen geltenden Rechtes und größtenteils sogar auf Befehl gehandelt haben. Wir brauchen heute nicht lange darüber nachdenken, ob sie zu Recht verurteilt worden sind. Natürlich ja. Wenn wir nun so weit sind mit unseren Überlegungen, dann kommen wir nicht daran vorbei, uns auch mal zu fragen, ob es ein übergeordnetes, generelles, allgemeingültiges Recht gibt. Und das ist eine Frage, die auch heute hochexplosiv und brandaktuell ist. Darf ein erwachsener Mann eine 5-Jährige heiraten und die Ehe vollziehen? Dürfen Körperstrafen ausgeführt werden, auch innerhalb der Ehe? Sind alle Formen des sexuellen Zusammenlebens moralisch gleichwertig? Was ist mit dem Thema Frühsexualisierung von Kindern? Wie weit geht Religionsfreiheit? Was ist mit dem Schutz von ungeborenem Leben? Was ist mit Sterbehilfe? Wird es noch einmal dazu kommen, dass über Dinge, die heute rechtens sind, zu Gericht gesessen wird auf dieser Welt? Ich weiß es nicht. Die Auffassung von Recht und Unrecht ist in den verschiedenen Kulturen und Religionen doch recht unterschiedlich. Auch die jeweilige Staatsform spielt, wie wir gesehen haben, eine entscheidende Rolle. Wo finden wir Klarheit? Wer hat Recht? Können alle gleichzeitig und nebeneinander Recht haben? Die Erfahrung lehrt uns ein ganz klares Nein. Und das hier wäre keine Predigt, wenn ich nicht auf Gott zu sprechen käme. Stellen wir uns mal einen unbescholtenen, geachteten, fleißigen Bürger vor. Wir nennen ihn einfach mal Max Mustermann. Steht immer so auf den Kärtchen. Er geht fleißig arbeiten, er stiehlt nicht, er tut keinem was und er bewegt sich im Rahmen des geltenden Rechtes. Also mit allem drum und dran, meine ich so. Der fährt nicht zu schnell, die Steuererklärung stimmt, der hält an der roten Ampel, alles macht er. Solche Menschen gibt's kaum, ne? Aber wenn doch. Was meint ihr, reicht das? Na, wofür denn eigentlich? Na, für den Himmel. So, und jetzt müssen wir uns eingestehen, dass nicht wir es sind, die festlegen, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Obwohl wir das gerne tun würden. Und manche tun auch so, als ob sie es könnten, aber es ist nicht so. Und nun darf ich es wirklich sagen, es gibt ein übergeordnetes Recht. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und auch uns geschaffen hat, er ist der Einzige, der die Macht und Autorität hat, seinen Rechtsanspruch auf die gesamte Menschheit zu legen. Wir hören einmal auf die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiferner Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Na, Geschwister, wo steht unser lieber Max jetzt? Ich denke, er ist gerade zu Boden gegangen. Nee, da steht er wieder und er versucht es nochmal. Aber ich bin doch immer ein guter Mensch gewesen. Ich habe doch keinem was getan. In der Kirche war ich auch öfter und habe sogar Geld gegeben und ehrenamtliche Sachen gemacht. Immer fleißig gearbeitet, nie meine Frau betrogen. Was denn noch? Na, Geschwister, wollen wir mal den Herrn Jesus reden lassen? Dann geht er wirklich K.O. Ich lese mal einige Verse im Auszug aus Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll das Gericht schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. So, nun ist es soweit. Wenn er die Autorität Gottes über sich anerkennt, dann liegt er jetzt im Staub. Unser Max Mustermann. War wohl doch nicht alles ganz so toll und für Gottes Maßstäbe ungenügend. Aber es ist noch nicht ganz aus mit ihm. Eher im Gegenteil, jetzt ist er genau dort, wo Gott ihn hinhaben will. Im Psalm 34, Vers 19 steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wisst ihr noch, ich sprach zu Anfang von dem Kalender, der mich an meine Armeezeit erinnert hat. Der Bibelvers, der dort zugrunde gelegt war, war folgender, Lukas 18, Vers 14a. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Wer geht gerechtfertigt? Wie geht denn das? War der besser als ich? Die meisten oder viele unter uns werden wissen, wo dieser Vers steht oder dieser halbe Vers. Es ist das Bericht vom Pharisäer und Zöllner, steht in Lukas 18. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht aber jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. So, jetzt tut sich ein Weg auf. Ich würde unser Max gerne zurufen, mach's doch wie der Zöllner. Der Max, der dreht und wendet sich noch ein bisschen. Es ist ihm unangenehm und er fragt, wie er das praktisch anstellen soll. Wie geht denn das? Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Hören wir richtig hin? Gott, also wirklich Gott, er selbst hat einen Tag festgelegt, an dem er den Erdkreis richten wird. Und es werden seine Maßstäbe sein, seine Gebote, nach denen die Menschen gerichtet werden. Der Mann, den er dazu bestimmt hat, das ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ihm ist alle Autorität von Gott übergeben. Und warum wird hier die Auferstehung erwähnt? Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass Gott das stellvertretende Opfer seines Sohnes angenommen hat. Und es beweist uns, dass Jesus nicht nur irgendein guter Mensch war. Nein, es stimmt tatsächlich alles. Und in ihm bietet Gott uns den Glauben an. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. So, wie geht das nun praktisch mit dem Glauben, mit dem Umkehren und Buße und so? Innehalten vor Gott. Seine Autorität über uns anerkennen. Seinen gerechten Schuldspruch über unserem Leben akzeptieren. Ihn dann um Vergebung bitten, gepaart mit dem ernsthaften Bemühen, unser Leben fortan in seinem Licht und nach seinen Geboten zu führen. Danach beginnt ein lebenslanger Lern- und Wachstumsprozess. Ich möchte noch einmal auf die Sache mit den Gesetzen zurückkommen. Wie ist es nun eigentlich, wenn menschliche Gesetze und göttliche Gebote im Widerspruch zueinander stehen? Dazu gibt es auch einen Bericht in der Bibel, Apostelgeschichte 5. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie. Doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht zum Aufruhr aufrufen oder irgend sowas. Aber wenn menschliche Herrscher Dinge von uns verlangen, die ganz eindeutig gegen Gottes Gebote sind, müssen wir Gott mehr gehorchen. Ich bin dankbar, dass wir in diesem Land noch frei unseren Glauben leben dürfen. Wir sind sogar aufgerufen, für unsere menschliche Obrigkeit zu beten. Ich musste, als ich das geschrieben habe, an Dietrich Bonhoeffer denken oder an Graf Stauffenberg, an das Attentat auf Hitler. Sie haben dem bestehenden System widersprochen und haben sich aktiv eingemischt. War das recht? Das sind Fragen, die kann man nicht letztendlich gültig beantworten. Ich weiß aber, dass Gottes Recht über dem menschlichen Recht steht. Und wenn wir vor Gericht stehen, dann wird sein Recht gelten. Und wir werden ihn alle treffen, als Retter oder als Richter. Wir Christen, auch hier in Bützow, wir sind das Licht und das Salz in unserer Umgebung, jeder an seinem Platz. Lasst uns so, wie die Apostel damals in Jerusalem, alle Worte des Lebens unter das Volk bringen. Amen.